Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Alea.
Hi.
Und das heißt natürlich, wir haben heute ein Special, wenn die gute Alea dabei ist. Das heißt, wir haben auch wieder einen Gast und der darf sich gerne mal kurz vorstellen.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung in euren tollen Podcast. Freut mich sehr, dass ihr heute Lust habt, über Sparkling Sake zu sprechen. Und mein Name ist Efi Hallermeier-Jahreis. Ich würde wahrscheinlich behaupten, so wie ihr auch und so wie die meisten Leser von Sumikai und Hörer von diesem Podcast in erster Linie mal ein Japan-Fan. Also ich liebe die japanische Kultur und habe da auch schon relativ viel erlebt. Das Ganze ging bei mir schon im Studium los mit der japanischen Sprache. Ist dann weitergegangen mit einem Magisterarbeit, mit Doktorarbeit zum Thema japanische Kultur und war im Schwerpunkt zum Thema Film und Ästhetik. Und aus diesem Grund schreibe ich eigentlich einen Blog über japanische Kunst und Ästhetik, weil mich das Thema sehr fasziniert. Aber ich glaube, jeder, der sich mit Japan beschäftigt, vielleicht ist es euch auch so gegangen, stößt irgendwann mal auf das Thema Sake, ja, wenn man sich mit Japan beschäftigt. Und dann ist vielleicht die Frage eher, ob es einen fasziniert, ob es einem schmeckt oder nicht. Bei mir war es so, dass mich das Thema einfach super fasziniert hat. Die Braukunst, die Brautechnik, die da dahinter steckt. Und so bin ich bei dem Thema eben auch noch hängen geblieben. Also nicht nur bei der Kunst und bei der Ästhetik, wo ich meinen Blog schreibe, Kunst aus Japan, sondern habe mich da zusätzlich noch ausbilden lassen zum Sake-Sommelier, zum zertifizierten Sake-Sommelier und bin so immer tiefer auch ins Thema Sake reingerutscht und bin auch im Munich Sake Lovers Club. Das ist ein toller Verein, wo wir uns ums Thema Sake bemühen, Sake zu vermitteln, Sake einfach in die Welt zu bringen und Genießern Sake näher zu bringen. Und das sind alles Themen, die mir gerade sehr, sehr viel Spaß machen. Und das Thema Sparkling Sake ist halt wieder ein sehr besonderes, wo wir ja vielleicht ein bisschen tiefer reinschauen können.
Genau, erstmal beeindruckend. Wow, was für eine Leidenschaft für Japan. Und ja, du hast absolut recht, Sake gehört ja irgendwie dazu. Also ich glaube, jeder, der irgendwie mal mit Japan in Kontakt kommt, Sake ist so die, ich würde schon sagen, die Top 3 an Dingen, die man mit Japan verbindet, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Sake ist, glaube ich, international durchgestartet. Und selbst wenn man gar nicht wahrscheinlich weiß, was Sake unbedingt ist, den Begriff kennt man und dass das irgendwie was Alkoholisches ist und etwas sehr Japanisches ist. Ne? Und dementsprechend wollen wir heute auf jeden Fall mal tiefer in die Materie eintauchen. Könntest du uns einmal erklären, was Sake allgemein ist und was Sparkling Sake so besonders macht?
Ja, also Sake an sich ist ja schon ein Getränk von einer unglaublichen Komplexität. Also es ist einmal das Nationalgetränk Japans. Ja, also das ist nicht umsonst das Nationalgetränk. Es klingt so ein bisschen groß, ne? Was soll das sein, ein Nationalgetränk? Aber dadurch, dass es von Reis, also aus Reis gebraut ist, was ja auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte das Grundnahrungsmittel in Japan war und heute auch, naja, zum Teil noch ist, ändert sich ja auch gerade. Da ist dann der Begriff Nationalgetränk vielleicht schon ganz berechtigt. Hm? Und es ist einfach ein alkoholisches Getränk, was so in Kultur, in Alltag, in Alltagsrituale, aber auch in die Religion verwoben ist, dass es einfach weit, weit mehr als nur ein alkoholisches Getränk ist. Es ist einfach ein Bestandteil der japanischen Kultur, der nicht wegzudenken ist. Und vor allen Dingen das Brauen, das ist Handwerkskunst im ganz, ganz großen Stil. Also wenn mal jemand den Genuss hatte, in eine Sake-Brauerei mal reinzugucken und zu sehen, wie da die Dampfkessel brodeln, wie da der Dampf aussteigt auf den Reiskesseln. Also das ist unglaublich spannend. Und man sieht, wie viel Handwerk, wie viel Kunst da erforderlich ist, um einen wirklich guten Sake zu brauen. Und es gibt auch wirklich Regeln. Ja, das ist das National Taxation Office, das sehr strikte Regeln auferlegt, wie Sake gebraut wird, was eigentlich ein Premium-Sake ist, was kein Premium-Sake ist. Das ist eine ganz, ganz eigene Welt und die ist unglaublich spannend. Und Sparkling-Sake zu brauen ist nochmal ein Stück komplizierter als normalen stillen Sage. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich drauf eingehen, was daran so besonders ist. Aber es ist an sich schon ein sehr komplexer Prozess. Und ja, wir wollen es sparkling, wir wollen es bubbly haben. Das ist gar nicht so leicht, auch nochmal einen sicheren, nicht explodierenden Sparkling-Sage zu brauen. Einen, der nicht vollkommen flat in der Flasche ist, sondern eine gute, ausgewogene Bubbliness aufweist und noch dazu gut schmeckt. Also das ist eine große Herausforderung.
Ist Sparkling-Sake eine neue Erfindung oder gibt es das auch schon länger und es war einfach noch nicht so populär?
Ja, das ist jetzt eine Frage, da müssten wir fast ein bisschen ausholen. Also Sparkling-Sake, so wie wir es jetzt heute im Mund haben, das ist tatsächlich eine junge Kategorie an Sake. Also wenn man bedenkt, Sake hat 2000 Jahre Brautradition letzten Endes in Japan, dann ist Sparkling Sake ein Produkt, ich würde mal sagen, der späten 1990er Jahre erst. Aber man muss da vorsichtig sein. Also in den späten 1990er Jahren, da ist Sparkling Sake als Produkt, das man auch wirklich so vermarktet hat, rausgekommen. Es gab natürlich zuvor auch Varianten und Spielarten von Sake mit Kohlensäure. Aber in den 1990ern, späten 1990ern, da gab es schon den Startschuss mit einem ganz speziellen Produkt. Das war von der Brauerei Ichinokura, der Suzune. Und das war der erste Sparkling-Sake, der mit natürlicher Kohlensäure gebraut wurde. Also nicht Kohlensäure, die man einfach zugesetzt hat, das gab es früher auch, sondern wo man in einem natürlichen Fermentationsprozess nochmal versucht hat, eine Kohlensäure in den fertig vergorenen Sake reinzubringen. Und das war damals, soll man sagen, was Neues in dem Sinne, dass man es auch als solches vermarktet hat. Ja, es hieß auf einmal Sparkling Sake. Und es war schon ein Konzept dahinter gestanden, dass man da in den 90er Jahren dieses Produkt Sparkling Sake rausgebracht hat. Denn das war im Grunde eine Reaktion auf ein Ereignis, kann man ja nicht so sagen, sondern eine Entwicklung in den 1970er Jahren. Da ist der Konsum von Sake im Land, in Japan, tatsächlich ganz enorm zurückgegangen. Und da ist was passiert, was man vielleicht sogar hätte erwarten können, dass gerade die jungen Leute einfach keine Lust mehr hatten auf Sake. Man hat lieber Bier getrunken, man hat lieber Whisky getrunken, Wein, also alles, was so auch westliche Getränke waren, nur bitte keinen langweiligen Sake, der galt halt als fürchterlich biederes Altherrengetränk. Ja, kann man sich vielleicht so vorstellen. Und das hat schon zu drastischen Rückgängen im Sake-Konsum geführt in Japan. Und die Brauer haben ganz taktisch versucht, wieder ein Produkt in die Welt zu bringen, das gerade junge Leute wieder anspricht, das ein trendbewusstes Publikum wieder anspricht. Vielleicht gerne auch Frauen anspricht, weil doch Frauen ganz gerne Trendsetter auch in Japan sind. Und das war der ursprüngliche Gedanke auch für Sparkling Sake, ne? Dass man da ein Produkt kreiert, was so ein bisschen den westlichen Touch hat, was aber auch was Modernes hat, was Frisches hat. Für all jene, die vielleicht auch kein bitteres Bier trinken, die keinen schweren Alkohol trinken wollen, sondern einfach ein frisches, leichtes, modernes Getränk trinken wollen. Und das bitte Sake natürlich. Ne? Und wenn man das so sieht, dann ist das schon ein Getränk, was einen ganz starken Marketing-Hintergrund hat, womit Sparkling Sake auch heute immer noch leben muss, dass es so ein bisschen diesen Touch hat. Es ist ein Modegetränk und ich habe es auch von vielen Hardlinern gehört, die der festen Meinung sind, Sparkling Sake hat eigentlich gar nichts mehr mit richtig japanischem Sake zu tun, ne? Weil man entfernt sich zu sehr von der eigentlichen Tradition. Es ist ein modernes Getränk, das lehnen manche ab. Ich finde aber, dass es gar nicht so ist, weil wenn man sich das anschaut, wie Sparkling Sake gebraut wird, was wir vielleicht danach noch machen, dann merkt man, dass Sparkling Sake diesen Urtraditionen des Brauens in Japan zutiefst treu bleibt. Aber eben mit Bubbliness einen neuen Weg einschlägt, der ein gewisses Zielpublikum haben sollte. Aber das Ding ist, ganz neu war ja Kohlensäure im Sake nun auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal Sparkling-Sake getrunken habt oder auch Nigori-Sake, manche Cloudy-Sake, die haben ja auch so eine leichte Bubbliness drin. Ist euch sowas schon mal über den Weg gelaufen?
Also ich kenne tatsächlich diesen etwas milchigeren Sake halt. Der schmeckt halt nochmal ein bisschen was anderes, also ein bisschen anders, weil ja, also viele probieren meistens einmal in ihrem Leben Sake und das ist meistens wahrscheinlich auch eher so der Sake, den man da für ein paar Euro in dem einfachen Sushi-Restaurant von nebenan kriegt. Und das ist natürlich kein richtiger Sake. Also man sollte, wenn man ein Erlebnis haben will, also geschmacklich, auch sich ein bisschen was gönnen. Das ist, denke ich, wie mit Wein. Also wenn man beim Wein oder so knausrig ist, dann muss man auch geschmacklich meistens nicht viel erwarten. Da hast du absolut recht, da gibt es unglaublich viel Vielfalt. Ja, Sparkling Sake ist aber, glaube ich, so in Deutschland überhaupt noch nicht bekannt. Also ich habe zumindest, es ist noch nie so irgendwie in einem besser sortierten Supermarkt gesehen, aber auch noch nie irgendwie auf einer Speisekarte jetzt bei einem etwas schickeren Japaner oder so.
Ja, das ändert sich aber gerade. Also es gibt schon viele Importeure, die Sparkling Sake im Sortiment haben. Natürlich jetzt nicht zig verschiedene. Also, es sind aber meistens so 2-3 unterschiedliche Sparkling Sake, die man sich da durchaus verkosten und leisten kann. Ich würde sagen, Restaurants kommt es mehr und mehr. Ich bin jetzt hier in München. Würde ich jetzt behaupten, dass schon so die Hälfte der japanischen Restaurants auch einen Sparkling Sake einen zumindest anbieten. Ja, wenn man da auch fragt. aber ich finde jetzt momentan eher das Angebot von Importeuren, die sich da kümmern und versuchen, dieses Thema Sparkling Sake auch wirklich an den Mann zu bringen, ganz beeindruckend. Also es wird schon immer mehr. Und auch bei dem Projekt, was ich ja gerade veranstalte, das ist die Sparkling Sake Challenge. Oder besser gesagt die Sparkling Sake Challenge Deutschland. Da versuche ich ja alle in Deutschland erhältlichen Sparkling Sake zu verkosten und schreibe über jeden einzelnen Tasting Notes. Also wie schmeckt dieser Sake, wie riecht er, was ist für ein Mundgefühl, wozu passt er vielleicht an Speisen, an Gerichten. Und schreibe dann natürlich auch ein bisschen einen Grundstock. Was ist denn Sparkling Sake? Wo bekommt man ihn? Seit wann gibt es Sparkling Sake? Aber auch da, also da die Anzahl der Sparkling Sake, die ich da zu beschreiben habe, wird immer mehr. Und ich habe auch jetzt hier wieder 7 Flaschen stehen, wo ich sage, da müsste ich jetzt mal ran und die probieren und sie wieder beschreiben. Also es wird tatsächlich immer mehr. Und das ist auch ein Produkt, was, wie gesagt, es war ja für eine bestimmte Intention, ne? Also wieder an ein trendbewusstes Publikum ranzutreten, an junge Leute ranzutreten. Und das ist schon durchaus gelungen. Und das, also das Marketing hat da schon gepasst. Und da gibt es viele Produkte, die sehr gut angenommen werden, die gerade jetzt auch außerhalb Japans richtig gut ankommen, weil, also das ist auch meine Erfahrung. Also ich merke es, wenn ich über Sake spreche und dann jemanden erkläre, dass es das auch mit Kohlensäure gibt, dann ist es ein Neugierigkeitsfaktor. Da sagen die Leute, oh ja, vielleicht sollte ich das jetzt erstmal probieren. Das wäre doch was. Also Sparkling-Wein kenne ich, Schaumwein kenne ich. Vielleicht probiere ich das erstmal. Und das ist schon, merke ich, dass es auch außerhalb Japans sehr viele Interessenten und Liebhaber für Sparkling Sake gibt und das Thema kommt auf jeden Fall. Es ist noch nicht da, wo es sein könnte, weil das hat ein unglaubliches Potenzial, denke ich, Sparkling Sake, aber es kommt.
Also du bist der Ansicht, dass praktisch so die Strategie, wir versuchen alle ein bisschen fresher, ein bisschen moderner zu sein, tatsächlich funktioniert, weil wir haben in unserem regulären Podcast auch schon sehr häufig darüber berichtet, dass Sake ja wirklich so das alte Männergetränk ist. Ne? Also die jungen Leute von heute in Japan, die können mit Sake nun wirklich sehr wenig anfangen. Und es gibt halt auch viele traditionelle Brauereien, also die es wirklich schon seit Jahrhunderten im Prinzip gibt, die deswegen auch ein bisschen zu kämpfen haben, weil, naja, wenn der Absatz nicht mehr so stimmt, dann wird es schwierig, da irgendwie sich selbst zu halten. Und deswegen, setzt man auf modernere Ideen. Und so wie sich das bei dir anhört, scheint das ja tatsächlich zu funktionieren. Gerade auch beim Export, was ja für Japan auch so ein ganz großer Zweig ist.
Ja, also es funktioniert. Aber wir sprechen jetzt natürlich nicht von Bergen, sondern wir sprechen schon von kleinen Hügeln, die da erklommen werden. Also es ist ja nach wie vor so, dass die Anzahl an Brauereien, Sake-Brauereien in Japan deutlich rückläufig ist. Aber gerade beim Export tut sich das ein oder andere. Und ich denke, mit dieser Komponente Sparkling kann man den Markt overseas, also außerhalb Japans, auf jeden Fall gut erreichen. Es ist nach wie vor für Brauereien, denke ich, schwierig, die Märkte so zu bedienen und so zu halten, dass sie damit gut leben können. Aber das Trendprodukt Sparkling Sake hat, denke ich, auf jeden Fall positive Einflüsse gehabt. Es traut sich nur nicht jede Sake-Brauerei an das Thema Sparkling-Sake ran, muss man auch ganz klar sagen, obwohl da sehr lukrative Märkte winken könnten, tun das aber nicht alle Brauereien, denn es ist ein hochkomplexes Thema, Sake zu brauen, Sparkling-Sake zu brauen. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen vertieft reinschauen. Aber es sind nur 10% der Sake-Brauereien in Japan, die sich da überhaupt ran trauen, weil, wie gesagt, es muss ein sicheres Produkt sein, das mir nicht in der Hand zerschellt. Es sollte aber auch ein Produkt sein, wenn Sparkling draufsteht, dass auch Kohlensäure drin ist. Es soll aromatisch sein, es soll rund sein. Also da ist sehr viel gefordert von den Brauereien. Und das zu bedienen ist unglaublich schwierig. Und insofern, da tut sich was. Ich denke, das ist sicherlich ein Trendgetränk gewesen, oder was sich jetzt wirklich ausformt zu einem sehr ernstzunehmenden, zu einer sehr ernstzunehmenden Kategorie an Sake. Und für die Sake-Brauereien, glaube ich, hat das auf jeden Fall positive Effekte gehabt.
Kannst du uns ein bisschen erklären, was die Herstellung von Sparkling-Sake eben so schwierig macht? Gerade, du hattest ja auch schon von natürlicher Kohlensäure gesprochen, wo eben der Unterschied ist zwischen unnatürlicher und natürlicher Kohlensäure.
Ja, also wenn man sagt, so in diesen späten 90er Jahren mit diesem Produkt Suzune, was ich schon angesprochen hatte, das war der Startschuss in das Thema Sparkling Sake, dann ist das, wie gesagt, diese natürlich produzierte Kohlensäure. Was man zuvor durchaus gemacht hat, ist, dass man einen Sake voll durchvergoren hat, es ist also ein stiller Sake entstanden und man hat nachträglich einfach CO2 reingepumpt, Carbonisierung. Das ist im Grunde ein Sake aus dem großen Sodastream. Ja, also so wie wenn wir zu Hause auch aus dem Sodastream uns ein Mineralwasser machen würden. Und das ist natürlich eine sehr einfache Form, Art und Weise, ein Sake herzustellen. Das gab es auch schon früher, ja. Aber jetzt in den 90ern hat man doch versucht, angelehnt an die Produktion von einem Champagner, von einem guten Schaumwein in der zweiten Flaschengärung, dass man sich diese Methoden genauer angeschaut hat und versucht hat, die zu übertragen auch auf die Sake-Produktion. Und gerade die Brauerei Ichinokura hat sich da unglaublich viel Mühe gegeben zu recherchieren. Da ist der damalige Inhaber der Brauerei ist durch ganz Europa getourt, um zu verstehen, wie braut man belgisches Bier, wie macht man Champagner, wie entsteht Federweißer. Ja, also der ist richtig in die Recherche gegangen, um dann zu verstehen, wie er ein Schaumwein in Japan kreieren kann. Und da ist die, würde mal sagen, komplizierteste Aber natürlich auch die geschmacklich in der Tiefe ansprechendste Variante ist das Brauen nach der zweiten Flaschengärung. Das ist tatsächlich vergleichbar, natürlich nicht eins zu eins, wie die Herstellung von Champagner. Denn man kann sich das so vorstellen, man braut erstmal den stillen Sake und verfüllt den auf Flaschen. Ne, da ist der schon fertig durchvergoren. Jetzt möchte ich aber erneut die Fermentation anstoßen, weil ich möchte ja wieder die Produktion von Alkohol und CO2 in der Flasche, damit ich diesmal unter Verschluss das CO2 in der Flasche ja auch halten kann. Das nennt sich dann die Secondary Bottle Fermentation oder zweite Flaschengärung. Und dazu wird dann in jede einzelne Flasche wieder aktive Braumeische eingefüllt, Murumi. Ja? Und das ist doch ein ganz schöner Aufwand, um dann diese Flaschen wieder zu verschließen und da eine weitere CO2-Produktion sozusagen anzustoßen. Und das Spannende daran, das sind jetzt die Unterschiede auch zur Champagnerherstellung. Ich kann nur die Produkte, die ich im Brauprozess verwendet habe, wieder benutzen, um CO2 in diesem Fermentationsprozess wieder entstehen zu lassen. Und das hat zu tun mit dem japanischen Reinheitsgebot, wenn man es so nennen will. Das sind die Vorgaben des National Taxation Office, die sagen, ein Sake von einer gewissen Qualität, also ein Premium-Sake, darf nur gebraut sein aus Wasser, aus Reis, aus Hefe und aus Koji. Koji ist ein Pilz, der die Verzuckerung von der Stärke im Reis in Zucker letzten Endes anstößt. Und nur das darf bei einem Premium-Sake letzten Endes verwendet werden. Ich darf da nicht nochmal Zucker zuführen, ich darf nicht zusätzliche Säuerungsmittel zuführen, um ein Geschmacksprofil oder aber auch um das Profil der Bubbliness letzten Endes zu gestalten. Das darf ich alles beim Sake-Brauen nicht machen. Das ist das Reinheitsgebot des Brauens von Premium-Sake. Beim Champagner geht das. Da kann ich da einfach in der Likör de Tirage, da kann ich in der Dosage da noch gewisse Steuerungsmaßnahmen vornehmen. Und das geht beim Sake-Brauen nicht, beim Sparkling-Sake-Brauen nicht. Und insofern hat so ein Brauer schon weniger Hebel, um ein Geschmacksprofil zu kreieren, hat weniger Hebel, um zu gestalten, wie viel Kohlensäure auch in dem fertigen Produkt denn sein soll. Und das macht es wirklich sehr, sehr komplex. Da muss ich dann über die Zufuhr an Hefe arbeiten, da muss ich über die Temperatur ganz stark arbeiten, da muss ich über viele Aspekte gehen, die einfach Handwerk sind. Da muss der Brauer ganz, ganz genau wissen, was er tut. Ja? Und letzten Endes sind das Sparkling-Sake, die ganz, ganz hohe Qualität haben, die auch auf der Hefe gelagert werden können, genauso wie Champagner, die auch degorgiert werden können wie Champagner. Also, dass man, wenn man einen klaren Sake haben möchte, dann muss man ja irgendwie die Schwebeteilchen, die Reisteilchen aus der Flasche auch wieder rausbekommen, ja, die zweite Flaschenfermentation angestoßen haben. Und das ist auch ein sehr spannender Prozess. Da wird in den Flaschenhals werden da diese Gärrückstände gerüttelt, wie beim Champagner, und irgendwann mal in so einer Frostmethode aus diesem Flaschenhals rausgesprengt. Und da merkt man aber, das sind sehr aufwendige Prozesse. Ne? Und dementsprechend haben diese Sparkling-Sake aus Secondary Bottle Fermentation vom Geschmacklichen unglaubliche Tiefe. Das sind runde, balancierte Sparkling-Sake, aber die haben auch ihren Preis. Ja, wenn man so zuhört, was da alles gemacht werden muss, ist klar, dass das Ganze etwas kostet. Und ein bisschen einfacher ist das, wenn man das in einem Tank macht. Also es gibt die Methode Charmat, nennt sich das. Da wird in einem ganz großen Gärtank einfach wieder Murumi eingeführt, also die noch aktive Maische, die dann wieder anfängt, Zucker in Alkohol und in CO2 umzuwandeln. Und das Ganze passiert in einem großen Drucktank. Ja, da kann ich unter Druck auch filtern, da kann ich unter Druck abfüllen. Das ist dann eher so das Level oder Niveau von, ja, sagen wir Prosecco, ne? wird ähnlich hergestellt. Und das ist natürlich ein anderes Profil, das ist eine andere Tiefe, was da auch geschmacklich erreicht werden kann, wenn das nur im Tank sozusagen herangezogen oder herangereift wird. Und die einfachste Methode, naja, das hatten wir einfach mal, CO2 in die Flasche oder in den Tank zu pumpen. Das ist die simpelste Version. Ich meine es aber gar nicht so despektierlich, wie es sich vielleicht jetzt anhört, denn es gibt Produkte, die haben der ganzen Sake-Industrie einen wirklich großen Dienst erwiesen. Zum Beispiel gibt es da ein Produkt, das ist der Mio Sparkling. Das ist einer, der einfach nur mit CO2 versetzt ist, der aber ein sehr weitläufiges Geschmacksprofil hat. Also es ist ist ein sehr gängiges Geschmacksprofil, aber das Marketing vom Mio war ganz fantastisch. Das war eine kleine blaue Flasche, auch große blaue Flaschen natürlich. Und man sah dann tatsächlich junge Leute, die diesen Mio Sparkling auf Partys mit dem Strohhalm direkt aus dieser blauen Flasche getrunken haben. Und also ein einfaches Produkt, aber es hat wirklich große Auswirkungen gehabt, dass Sparkling-Sake auch am Sake-Markt so kleine Veränderungen angestoßen hat, wie man Sake wahrnimmt. Aber es ist komplex, ne? Also es ist gar nicht so leicht, da als Brauerei nun wirklich einen Weg zu finden. Denn wenn man so überlegt, was so in den 90er Jahren, als der Suzune auf den Markt kam, das waren noch Zeiten, da mussten die Brauer erstmal die richtigen Flaschen finden, die richtigen Verschlüsse finden, um wirklich ein Produkt zu kreieren, das sicher ist. Ne? Also die erste Brauerei Ichinokura, die hat auch berichtet, dass sie da 500 und noch mehr Flaschen opfern mussten. Ja, die sind explodiert, bis sie die richtigen Verschlüsse und die richtigen Flaschen hatten. Und heute ist es natürlich alles behoben, aber es war schon eine große Herausforderung für die Brauereien, bis die mal so weit waren, dass sie da wohlschmeckende und sichere Produkte produziert haben.
Ich muss gestehen, als du gerade kleine blaue Flasche gesagt hast, habe ich so gewisse nostalgische Flashbacks bekommen. Weil ganz ehrlich, da sehe ich mich, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mal auf dem Japan-Tag in Düsseldorf selber irgendwo auf dem Boden saß mit einer kleinen grünen Sake-Flasche mit einem Strohhalm drin. Und da war ich irgendwie 19 oder so. Ne, und es holt einen ab. Diese kleinen, bunten Glasflaschen haben mich sofort gecatcht. Ich habe die auf Sichtweite gekauft. Es war mir nicht mal wichtig, was da drin war. Später dachte ich mir, oh ja, doch, lecker, das hat was. Und ja, das ist der Moment, wo Marketing einfach alles gewinnt. Und da muss man sich fragen, wie du auch schon sagtest, Sake ist ein absolutes Traditionsprodukt. Wie kriege ich das an junge Menschen, wenn ich die wieder abholen möchte? Ne, und bunte Flaschen.
Ja, bunte Flaschen, aber es muss natürlich auch schmecken, ne?
Ja. Ich fand es gut. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwo habe ich diese Flasche noch. Ich habe die mit nach Hause genommen.
Hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
Sie war einfach schön. Das war schönes, grünes Glas. Fertig ist. Also da war man einfach genug gestrickt für und ganz ehrlich, schöne Glasflaschen hebe ich gerne auf und in dem Fall war das auch wirklich sehr lecker. Das war so eine kleine, ganz handliche Flasche. Diese blauen werden wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Irgendwie so ein bisschen bauchig, liegen gut in der Hand. Und wenn du damit irgendwo rumsitzt, das hat irgendwie einen heftigen Lifestyle-Moment. Ja, wie Bubble Tea zwischenzeitlich, nur anders.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon irgendwie, weil wenn irgendwie in Japan dann getrunken ist, dann ist das natürlich ein Gemeinschaftsgefühl in der Regel, ne? Und gerade junge Leute, die setzen sich dann irgendwo nett hin oder so, die wollen das mehr so ein bisschen was Gemütliches haben. Und ich denke gerade auch, weil jetzt Kirschblütenzeit ist, ist das auch so ein Ding, wo das auch eine große Rolle spielt. Weil ja, beim Kirschblütenfest gehört Alkohol dazu, aber da will man halt auch nicht irgendwie mit einer großen Sakeflasche dann durch die Gegend rennen, dann möchte man das wahrscheinlich auch ein bisschen cooler haben. Aber weil wir bei dem Thema Marketing schon sind, da wollte ich dich irgendwie was fragen. Ich habe nämlich gelesen, dass tatsächlich bei der Formel 1 in Japan oder allgemein bei so Rennautofahren, das ist ja bei uns traditionell so, dass der Sieger dann seine große Flasche Champagner kriegt und dass es in Japan aber tatsächlich teilweise Sparkling Sake ist, der dann da geköpft wird und ins Publikum gespritzt wird. Stimmt das tatsächlich oder ist das nur so eine Story, die man so hört?
Nein, vollkommen richtig. Also das, was wir jetzt gerade so umrissen haben, das waren so die Anfänge, ne? Wo man einfach wieder an so ein junges, trendbewusstes Publikum hin wollte. Aber so ab den 2000ern ist auch das Marketing letzten Endes für Sparkling Sake ganz stark in die Richtung gegangen, dass Sparkling Sake vergleichbar ist mit Champagner. Es ist ein wertiges, ganz hochwertiges Produkt. Sparkling Sake ist jetzt nicht nur cool und lässig, sondern Sparkling Sake ist schon wirklich was ganz Besonderes. Ja? Und entsprechend hat sich auch das Marketing verändert. Es werden ganz stringent zum Teil auch Flaschen verwendet, die sehr stark an Champagner erinnern, ne? Mit Agraffe und mit Korken. Und ja, also Formel 1 wird begossen mit Sparkling Sake. Es wird mehr und mehr Wert drauf gelegt, dass das ein sehr hochwertiges Produkt ist. Und es geht auch von der Produktion immer weiter weg von der einfachen Produktion, also von dem zusätzlichen CO2 im Sinne von Karbonisierung hin, dass immer mehr Brauereien versuchen, in diesen Methoden der zweiten Flaschengärung ganz hochwertige Sparkling Sake zu produzieren. Also dieser Trend ist auf jeden Fall, geht hin zum Hochwertigen. Und es ist eine Reise. Und ich würde auch sagen, dass da ein ganz, ganz großes Potenzial in diesem Thema Sparkling Sake liegt. Denn auch wenn man sich anschaut, Champagner, also einen guten Champagner zu produzieren, einen sicheren Champagner, das ist auch nicht in 2-3 Jahren entstanden, sondern das waren viele, viele Jahre, die es gebraucht hat, bis Champagner letzten Endes so in dieser Art geboren war. Und die Produktion von Sparkling Sake, die musste schon sehr schnell gehen, ne? Also das sind jetzt gerade so 25 Jahre, dass wir da von einer wirklich soliden Produktion von Sparkling Sake sprechen. Und in dieser Zeit haben die Brauereien so viel dazugelernt, haben enorme Sprünge gemacht, was Stabilität, Qualität, aber auch Geschmacksprofile von Sparkling Sake angeht, wo man eben jetzt einfache, ich sag mal liebliche, süßliche Sparkling Sake kriegt. Ja, das ist ganz sicher Geschmackssache. Man bekommt aber mittlerweile, weil sich dieses Segment so toll entwickelt hat, auch komplexe, auf der Hefe gelagerte Sparkling Sake mit Tiefe, mit Umami, wo man wirklich sagt, das ist ein Produkt, das gönne ich mir heute mal. Das trinke ich nicht auf der Party aus der blauen Flasche, sondern das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und wenn ich mir überlege, wo das vielleicht noch hingeht, so rasant, wie sich diese Entwicklung bei den Brauereien jetzt schon entwickelt hat, wo das noch hingeht, was auch Qualität und Vielfalt angeht, dann glaube ich, kann man da noch ganz, ganz viel erwarten von diesem Produkt Sparkling Sake. Und auch deshalb finde ich es auch wirklich spannend und habe mir dieses Thema letzten Endes auch für mich rausgesucht als vertieftes Thema.
Also es gibt im Prinzip eine riesige Bandbreite, also nicht nur von der Qualität, sondern auch allgemein, was so der eigene Geschmack angeht, weil es hört sich ja wirklich an, dass es eigentlich für jeden sowas Passendes dabei gibt und dass man sich vor allem auch immer weiterentwickelt, ne?
Ja, total. Also die Bandbreite ist wirklich mittlerweile riesig. Auch, ja, die Bandbreite, was es kostet, ist natürlich mittlerweile riesig. Also klar ist ein Mio-Sparkling auch in Deutschland relativ günstig erhältlich. Ist in Japan kriegst du den auch in jedem Convenience-Store. Wogegen halt die richtig guten Flaschen leider halt in Deutschland aufgrund von Transport, aufgrund von Lagerung, das muss man natürlich alles mit einbeziehen, schon ziemlich teuer werden kann. Also das kann schon 100 Euro aufwärts gehen, da ist man halt dann bei ähnlichen Preisen wie auch bei Champagner oder hochwertigen Schaumweinen oder sogar noch drüber. Und wenn ich dann natürlich als Genießer jetzt noch nicht so genau weiß, ob das überhaupt meins ist, mir dann eine 150-Euro-Flasche Sparkling Sake zu kaufen, kann kann ein Wagnis sein. Ja, man weiß es ja einfach erstmal nicht. Vielleicht beginnt man dann auch erstmal bei einem etwas günstigeren Sparkling-Sake.
Ich glaube, damit sagst du was ganz, ganz Wichtiges, weil gerade Erschwinglichkeit, wir waren ja vorhin auch wieder nach dem Motto die Jugend ansprechen, was kann sich denn die Jugend dann leisten, was man mal eben vielleicht so mit Freunden auch trinken und kaufen kann? Klar, wir sind wahrscheinlich alle der Meinung, dass wir sagen, okay, wir sind auch mal bereit, mehr Geld auszugeben für ein wirklich tolles, aufwendig hergestelltes Produkt, was fantastisch schmeckt, was viel Geschichte hat, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagtest, als Einstiegsprodukt brauche ich etwas, wo ich kein Vermögen für ausgeben muss, wo die Hemmschwelle, das Geld auch auszugeben, geringer ist. Und Fun Fact, ich habe die grüne Flasche gefunden. Ich hab sie hier wirklich noch. Es fiel mir gerade wie Schuppen von den Augen, dass sie irgendwo noch versteckt auf einer Fensterbank stand. Und das, der ist scheinbar in Kobe produziert. Hakutsuru. Entschuldige meine Aussprache. Aber das ist wirklich so eine kleine grüne Flasche, die super in meine Hand passt. Und ich habe gerade mal ganz schnell gegoogelt, 7,50 Euro. Und ja, das ist dann ein Einstiegsstoff. Das ist wirklich ein Einstiegsstoff.
Das ist günstig. Ich glaube, so günstig ist jetzt tatsächlich auch der günstigste Sake. Sparkling-Sake nicht in Deutschland. Aber also bei all dem, was wir gerade ja besprochen hatten, dass es so attraktiv für junge Leute sein sollte, das ist natürlich die Story innerhalb Japans. Ne? Das heißt, sobald wir das im Export sehen und mit den Transport- und Lagerungskosten, funktioniert es natürlich nicht mehr ganz so im gleichen Maße, wie wenn wir jetzt vom Markt innerhalb Japans sprechen. Da ist so gibt es viele mittlerweile Sparkling-Sake, die ganz convenient im Supermarkt stehen, im Convenience-Store stehen. Da ist es überhaupt gar kein großes Ding. Wogegen jetzt hier müsstest du natürlich schon immer die entweder online deine kleine blaue Flasche bestellen oder einfach mal sozusagen die Importeure durchforsten, was dich da anlacht. Oder bei mir in der Sparkling-Sake-Challenge mal nachlesen, was da vielleicht dein Geschmack sein könnte. Ist dann natürlich ein bisschen größerer Aufwand hier in Deutschland, das ist klar.
Weil wir jetzt auch schon so bei praktisch der Vergangenheit, der Gegenwart sind, dann gehen wir doch mal zur Zukunft. Also was gibt's denn da schon irgendwie so Projekte, wo du sagst, das könnte interessant werden? Oder was denkst du, was die nächsten kommenden Jahre zum Thema Sparkling-Sake noch so hervorbringen werden?
Also ich denke, dass die Brauereien, die sich jetzt schon tiefer mit dem Thema Sparkling-Sake beschäftigt haben, wenn die dranbleiben, dann werden die ihre Produkte noch ziemlich in einer spannenden Art und Weise weiterentwickeln können. Also Brauereien wie Shichiken zum Beispiel, die haben sich jetzt schon ganz stark auf das Produkt Sparkling-Sake spezialisiert, nicht ausschließlich, aber die haben viele spannende, Wagnisse auch schon eingegangen und haben da spannende Produkte entwickelt, die zum Beispiel in alten Whiskyfässern den Sparkling-Sake dann lagern und dann Aromen- und Flavor-Profil rausholen, das ganz, ganz spannend ist, die auch zum Beispiel mit Alain Ducasse zusammen Sternekoch Kooperation eingegangen sind und auch ihn als Impulsgeber zu Rate gezogen haben, um ihr Produkt weiterzuentwickeln. Also ich kann mir vorstellen, dass die Brauereien ganz unterschiedliche kreative Wege einschlagen werden, um ihre bestehenden Produkte weiterzuentwickeln, um weiterzuspielen, auch Brauarten auszuprobieren, die jetzt vielleicht nicht Secondary Bottle Fermentation sind, sondern eher, wie wir es in unserem Sprachgebrauch kennen, als Petnat. Also das ist eigentlich die erste Grundgärung, die dann auf Flaschen verfüllt wird und in der Flasche einfach weitergeht, weil man nicht pasteurisiert. Also entsteht da weiter CO2. Das sind auch Spielarten, wo ich mir vorstellen kann, diese vermeintlich, wie wir es nennen würden, Petnat-Sparkling-Sake, dass da noch viel passiert. Ich glaube, da werden schon noch ganz viele kreative Köpfe sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich schätze einfach die Vielfalt, die Breite an Produkten, die da auf den Markt kommen werden. Da wird noch extrem viel kommen. Ja, es ist jetzt schon rasant angestiegen, was man sich da Gutes tun kann am Sparkling-Sake-Markt. Und das wird mit Sicherheit noch viel, viel weiter ausgebaut werden von den Brauereien.
Habt ihr Gerne du.
Okay. Habt ihr auch Clubaktivitäten in diesem Bereich? Also irgendwie Workshops, wo man welche probieren könnte, wenn man jetzt in der Ecke von München unterwegs wäre zum Beispiel?
Du meinst jetzt vom Sake Lovers,
ja.
München Verein? Müssten wir organisieren. Also jetzt gerade haben wir zum Thema Sparkling Sake keine Aktion geplant. Das ist alles auch ein bisschen ein zeitlicher Faktor natürlich, denn wir machen das ja auch alles ehrenamtlich. Aber es ist ein Thema, was immer wieder angefragt wird. Das ist richtig, wo es offensichtlich Interesse gibt. Und ja, vielleicht wird es eins unserer nächsten Themen sein, die wir vorantreiben. Mal sehen.
Ja, wo wir beim Sake Lover Club sind, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Willst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Weil das hört sich ja natürlich sehr spannend an für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr für Sake interessieren.
Ja, sehr gerne. Also der Sake Lovers München, ich sage immer ganz gerne der Sake Lovers Club dazu. Wir sind mittlerweile der größte eingetragene Verein sogar in Europa zum Thema Sake. Und unsere Passion oder Leidenschaft ist, dieses Thema einfach in die Welt zu bringen, zu erklären. Wir sind gerne auch auf Veranstaltungen und Festen dabei und veranstalten da kleine Tastings. Also unsere Passion ist, wenn wir Genießer ans Thema Sake ranführen können und wenn wir da die leuchtenden Augen sehen, wenn gerade jemand feststellt, dass das ein unglaublich spannendes Produkt ist, dass Sake was ist, wo er vielleicht schon jahrelang drauf gewartet hat und jetzt läuft es ihm über den Weg, dann haben wir da Freude dran. Also es sind Veranstaltungen, die wir da selber organisieren oder wo wir uns gerne auch zum Beispiel in München im Englischen Garten, wenn da das japanische Frühjahrsfest ist, dass wir da mit dabei sind mit Ständen und genau das Thema Sake einfach präsentieren, in die Welt bringen.
Und da kann einfach jeder so vorbeikommen oder muss man sich da irgendwie anmelden bei euch, wenn man Mitglied vielleicht im Club werden möchte oder wie kann man sich das so vorstellen?
Genau, also wir haben eine schöne Website, Sake Lovers München. Und da kann jeder sich informieren, man kann da Mitglied werden, zahlt natürlich einen kleinen Beitrag, weil wir entsprechend natürlich auch Dinge voranbringen wollen und da sind die Beiträge natürlich auch willkommen. Aber ist für jeder Mann, der über 18 ist natürlich, ist das offen und man muss jetzt auch kein Münchner sein, um Gottes Willen. Wir haben auch Mitglieder, die außerhalb Münchens sind und sind alle herzlich willkommen. Es ist einfach ein Verein, der sich dem Thema Sake verschrieben hat und sich da auslebt. Manche sagen auch Sake-Freaks sind wir. Kann auch sein.
Liebhaber hört sich, glaube ich, schöner an, oder?
Natürlich.
Also Liebhaber. Sami. Vielleicht noch Sake Otaku, aber ich glaube, das ist auch immer so ein verpönter Begriff. Oder nennt man sich bei euch durchaus so?
Weniger.
Dann bleiben wir bei Liebhaber lieber.
Genau.
Eine große Frage hätte ich noch, auf jeden Fall. Und zwar, du hast gesagt, du bist Sake-Sommelier. In meinen Ohren klingt das so unfassbar interessant. Man kennt es von Wein, man kennt es vielleicht von anderen Lebensmitteln. Letztes Jahr war ja auch irgendwie die erste, meine ich, Brot-Sommelier-Weltmeisterschaft überhaupt. Also das Sommeliertum, es kommt. Mhm. Ne? Und was genau hat es damit auf sich? Also ich habe eine Vorstellung davon. Ich kann mir aber auch denken, dass da nicht alle so ein Bild von haben, was ein Sommelier wirklich ausmacht, was du so machst, was das für eine Ausbildung ist. Und du hast ein Zertifikat, hast du gesagt. Ja, was sagt es aus?
Ja, also ich habe 2017 meine Ausbildung gemacht zum SSA, Sake Sommelier, also das ist Sake Sommelier Association. Und ich habe das in UK gemacht, weil man es damals in Deutschland noch gar nicht machen konnte. Ich habe zumindest nichts gefunden. Ja. Und mich hat eben das Brauhandwerk an sich so fasziniert. Also mir ging es jetzt gar nicht drum, dass ich in einem Restaurant oder in einer Bar arbeiten wollte, um da sozusagen Sake zu präsentieren, sondern mir ging es erstmal ums Verstehen um die Geschichte, die Historie, wie wird Sake denn ganz genau gebraut, was gibt es da für Unterschiede. Und das ist alles in so einer Sake-Sommelier-Ausbildung, zumindest wenn man da jetzt eine ausführlichere macht, inbegriffen. Also es geht von Kultur über Geschichte, die Rohstoffe, ne, es geht um Reis, es geht um Hefe, es geht um diesen besagten Koji-Schimmelpilz, der ja ein ganz großes Thema ist. Es geht da darum zu verstehen, was sind die Polierraten, des Reises, die dann natürlich auch unterschiedliche Sake-Qualitäten wiederum bestimmen. Und das wird alles in dieser Ausbildung vermittelt. Es wird natürlich auch viel verkostet. Am Ende des Tages muss man doch imstande sein, auch so ein Sake-Profil im Blindtasting zu beschreiben und jemandem auch vermitteln zu können. Es gibt auch Sake-Food-Pairings. Das war zumindest damals in der Ausbildung schon ganz großer Teil, dass man genau guckt, welcher Sake passt denn jetzt eigentlich zu welchem Essen, nicht nur zu japanischem, sondern auch zu einer italienischen Pasta, zu einer schwarzen Schokolade, zu Nüssen, also zu ganz unterschiedlichen Produkten. Was passt da zusammen? Was hebt sich auf? Also das war ein großer Teil dieser Ausbildung. Und also bis hin zu welchen Sake-Becher oder welches Glas benutze ich denn am besten für welchen Sake. Also das ist so ein ganzer Allround-Diskurs letzten Endes um das Thema Sake gewesen. Und am Schluss macht man so eine Prüfung und dann hat man doch eine ganze Menge mitgenommen.
Wie lange ging deine Ausbildung?
Also damals waren das noch 3 bis 4 Tage und dann die Prüfung hinterher. Ich würde jetzt aber, könnte nicht sagen, ob es jetzt heute noch 3 bis 4 Tage sind oder ob das ein bisschen verkürzt worden ist.
Das klingt nach sehr viel Lernstoff für so wenige Tage. Meine Güte.
Ja, aber es haben auch spannende, Teilnehmer damals sich da gefunden in dieser Ausbildung. Da war, glaube ich, ein junger Herr dabei, der war schon Weinsommelier und hat im Mandarin Oriental hier in München gearbeitet und sollte da zusätzlich noch seine Ausbildung als Sake-Sommelier machen. Also es waren ganz interessante, Herangehensweisen, warum der ein oder andere so eine Ausbildung gemacht hat. Und bei mir war es eigentlich nur persönliches Interesse. Ich wollte einfach ein bisschen mehr verstehen, was dieses fantastische Produkt ausmacht.
Ich meine, bei dir ist es ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber war das sehr teuer oder was investiert man für diese Tagekurs mit Experten?
Oh je, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, wie viel es damals gekostet hatte. Ich habe vor kurzem mal, ist mir über den Weg gelaufen, dass man so für 2 Tageskurse mit Prüfung im Anschluss, ich glaube so um die 800 oder 900 €, glaube ich, zahlt.
Okay.
Also ist mir jetzt gerade so über den Weg gelaufen, aber nagelt mich nicht drauf fest, so in dem Dreh.
Aber es ist schon mal ein Richtwert. Also in meinem Kopf war das längst 4-stellig, weil Fortbildungen jedweder Form können ganz schön teuer werden, gerade je spezieller sie sind. Ich meine, vielleicht, wie du schon sagtest, könnte das Angebot ja jetzt auch in Deutschland größer sein. Es gibt auf jeden Fall schon mal Angebote in Deutschland.
Es gibt, ja, mittlerweile gibt es Angebote in Deutschland, genau, ja. Kann man machen, auch von unterschiedlichen Anbietern, also es ist nicht nur von der SSA, gibt es mittlerweile ganz, für Einsteiger, aber auch fortgeschrittene Kurse, die man sowohl in Deutschland als, natürlich in Japan ist es am allerschönsten, ne? wenn man da so eine Ausbildung macht, das ist natürlich ein Traum.
Ist aber was ganz anderes, ne? Was ich ja noch ganz interessant finde, du hattest so das Thema erwähnt, dass man auch so praktisch, zu was man so ein Sparkling-Sake in der Regel reicht oder dass man das dazu lernt. Das macht mich natürlich immer so ein bisschen neugierig, weil ich finde immer so, wenn man schon sich ein Schlückchen Alkohol gönnt, dann sollte man noch was Anständiges dazu essen und sich nicht einfach so eine Tüte Chips reinpfeifen. Was kannst du denn dazu vielleicht mehr erzählen? Weil ich finde das auch immer sehr spannend, das Thema.
Also Sparkling-Sake, finde ich, ist eigentlich ja schon ein guter Standalone. Also zum Anstoßen, zu allen Gelegenheiten, wo man sagt, da tut man sich gerne mal was Gutes, finde ich, ist das Produkt einfach wert, dass man ihn wirklich pur genießt. Ja, gut gekühlt, Also die Hersteller geben immer so zwischen 8 und 10 Grad an als gute Trinktemperatur. Ich würde es persönlich ein bisschen ausdehnen, sagen so 8 bis 12 Grad finde ich immer ganz gut, weil man ganz schnell durch die Temperatur auch die Aromen sozusagen lahmlegen kann. Aber ja, also ich würde ehrlich gesagt den Sake so zum Anstoßen, den Sparkling Sake zum Anstoßen präferieren. Aber wenn man ihn jetzt mit Speisen sozusagen kombiniert, was unglaublich spannend ist, ist ein Sparkling Sake so im Stil Pet Nat, also ein bisschen rustikaleren Sparkling Sake zum Beispiel mit einer Pizza Champignon mal zu probieren.
Ui.
Das passt okay. Unglaublich gut zusammen.
Wow. Okay.
Natürlich, nachdem viele Sparkling Sake auch florale, fruchtige Aromen haben, ist man natürlich auch bei Desserts gut aufgehoben, ja, passt einfach gut zusammen. Es gibt Desserts, so gerade mit Ei oder mit auf Apfelbasis, wo viele, ich sag mal, Schaumweine westlicher Art zu viel Säure mitbringen, wo es gar nicht mehr so gut zusammenpasst. Und da ist so ein Sparkling Sake, der aromatisch, aber deutlich weniger Säure hat als ein westlicher Schaumwein, ist dann ein ganz guter Begleiter bei ganz vielen Desserts. Man kann es auch mal versuchen mit Käse, aber da würde ich jetzt beim Sparkling Sake eher ja, junge Käsesorten, vielleicht eher Frischkäsesorten empfehlen, jetzt nicht den ganz hart durchgereiften Käse dazu. Wobei auch diese Pet Nat Sparkling Sake, die passen tatsächlich mit einem jungen Parmesan. Das passt noch sehr, sehr gut zusammen. Also, weil da auch Noten von jungen Käse zum Teil im Sparkling Sake sogar zu finden sind. Und das harmoniert auch ganz fantastisch. Also es gibt schon eine ganze Breite an Speisen, wo man es versuchen kann. Aber ich sage es nochmal, mein Favorite ist halt einfach immer noch als Aperitif, als Standalone.
Ist doch auch eine gute Empfehlung.
Vor allem, das sind ja auch Sachen, ich meine, allein diese Pizza gerade, ne? Ich hatte jetzt irgendwie mehr mit Produkten gerechnet, die ich hier vielleicht gar nicht kriegen kann oder so. Aber das ist realitätsnah, da komme ich dran.
Da kommt jeder dran, ganz genau. Das muss eher auch nicht immer mit Sushi sein.
Ja.
Genau. Nee, das ist gerade auch in dieser Ausbildung zum Sommelier ist das schon ein wichtiger Part, dass man auch Speisen kombiniert, die jetzt tägliche Speisen sein können, dass man jetzt nicht nur mit der ausgefallensten Variante des Sushi einen Sake kombinieren kann oder einen Sparkling Sake kombinieren kann, sondern wirklich mit Speisen, die ich auch gerne einfach mal schnell zu Hause mache.
Also keine Scheu haben und ruhig mal ausprobieren oder halt auch einfach
ganz
so genießen.
Genau, das Allerwichtigste, einfach mal ausprobieren. Und dann muss man vielleicht auch nicht die allerteuerste Sparkling Sake Flasche dazu nehmen. Das, ja.
Ja, aber also ich meine, wenn man das erstmal probieren will, das ist vielleicht grundsätzlich eine gute Empfehlung. Was vielleicht beim Preis eher so im Mittelfeld zu bleiben oder halt was Günstiges, weil, naja, ist natürlich schade, wenn man dann was zu was Teurem greift und feststellt, naja, das ist ja dann doch nicht so ganz meins.
Ja, und da gibt es natürlich keine Garantie. Ne? Also es gibt jetzt in Japan eine Awasake Association, das ist ein Zusammenschluss von Brauern, die Sparkling Sake auf ganz hohen Standards festlegen wollten, ja, und tun das auch. Und wer so eine Awasake-Zertifizierung haben möchte, muss wirklich hohe Standards, was Bardruck in der Flasche angeht, was Stabilität angeht, einhalten, darf nur aus Flaschenfermentation sein und so weiter. Gibt es viele Kriterien. Diese Sake sind selbst in Japan relativ teuer, ja, weil sie diese Kriterien erfüllen, aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Sake mir jetzt am allerbesten schmeckt. Ja, es ist überhaupt nicht gegeben, aber geht da einfach um Qualitätsstandards, die festgelegt worden sind. Aber so unterschiedlich wie die Geschmäcker sind, so breit ist ja mittlerweile auch das Angebot und das ist ja das Schöne dran. Also wenn man überlegt, wo man denn jetzt in Deutschland Sparkling-Sake gut beziehen kann. Dann gibt es natürlich mittlerweile eine ganze Reihe an Importeuren, die Sake und Shochu importieren. Und da gibt es natürlich die, ich sag mal, die größten und bekanntesten, die wahrscheinlich auch vielen schon über den Weg gelaufen sind. Da gehört sicherlich Ueno Gourmet dazu, die eine ganz tolle Auswahl haben an unterschiedlichsten Sake und auch Sparkling-Sake. Gibt auch kleinere Importeure, wie zum Beispiel J-Sake, die auch zu ganz fantastischen Preisen Sake importieren. Auch tollen Sparkling-Sake, der wirklich hervorragend und auch zu guten Preisen zu haben ist. Wenn wir jetzt mal in eine ganz andere Richtung gehen, Berlin hat zum Beispiel ein interessantes Geschäft, das ist das Sake-Kontor. Das ist jetzt nicht nur ein Online-Händler, sondern kann man auch wirklich ins Geschäft gehen und bekommt auch eine gute Beratung und hat auch eine sehr schöne Auswahl an Sake und auch Sparkling-Sake. Also es gibt mittlerweile doch einige Importeure. Man kann googeln. Ich möchte da jetzt gar nicht noch weiter drauf eingehen, wie viele es da gibt. Aber es ist schon eine ganz interessante Auswahl mittlerweile, die man hat. Und in dem Sinne, ja, kann ich eben einfach nur empfehlen, sich da mal durch die Shops durchzuklicken. Und dann bekommt man auch ganz schnell ein Gefühl, ja, wie viel kostet eine Flasche, die mich anspricht vom Geschmacksprofil? Was möchte ich mir da auch leisten? Was ist eine Einsteigerflasche? Gibt auch ganz gute Beratung auf diesen Seiten. Ich glaube, da kommt man ganz gut zurecht. Aber es ist natürlich spannend, aber man kommt gut zurecht.
Das ist nochmal ein schöner Abschluss gewesen. Jetzt wissen wir alle Bescheid und wissen auch, wo man die guten Sachen im Prinzip bekommt. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war unglaublich informativ und wahnsinnig spannend. Auch gerade für mich, jemand, der halt mit Sake eigentlich nicht so viel am Hut hat. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Noch so kurz zum Abschluss. Wo kann man dich finden? Oder ja, noch mehr Infos zum Thema vielleicht?
Mhm. Also, nachdem ich den Blog Kunst aus Japan schreibe, das wäre www.kunst-aus-japan.de, da findet man dann eine Rubrik und das ist die Sparkling Sake Challenge Deutschland, also auf der Kunst aus Japan Seite. Und dort sind also alle Informationen zum Thema Sparkling Sake, die ich da so in den letzten Jahren zusammengetragen habe und eben auch die ganzen Tasting Notes, wer sich da reinlesen möchte und informieren möchte, was es da alles gibt, ist da natürlich herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Und ja, und bei den Sake Lovers haben wir natürlich auch eine ganz spannende Seite mit Informationen über Sake, mit Veranstaltungstipps zum Thema Sake. Also das ist sicherlich auch eine ganz gute Source, um ja in das Thema gut reinzukommen.
Genau, wie üblich, wir verlinken euch das natürlich alles ganz praktisch in unserem Podcast-Artikel, damit ihr überhaupt euch nicht mit Google rumquälen müsst. Ja, und das war's dann von uns. Genau, wenn ihr noch mehr Japan-News hören wollt von uns, es gibt jeden Mittwoch unseren Rolling Sushi Japan-Podcast, den üblichen mit den Japan-News und Neuigkeiten aus Japan und was sonst doch so alles passiert ist. Jeden Freitag haben wir unseren Anime-Podcast mit Miki und Matze. Ja, und sonst, alle anderen News findet ihr bei uns auf Sumikai. Und folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Und man hört sich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!